Wie hat sich die Beratungsindustrie in den letzten Jahrzehnten verändert und was braucht es heute noch, um erfolgreich zu sein? Darüber spreche ich mit Michael Junger, der Geschäftsführer von Consulting for Drive, einer Boutique-Management-Beratung der IAV, die in der Automobilindustrie tätig ist. Sein Team durfte ich letzten knapp 2 Jahre begleiten. Und Micha schätze ich als Menschen sehr, denn obwohl er als Geschäftsführer tagtäglich den Fokus auf Unternehmenserfolg und Ergebnisse legt, schafft er es trotzdem, ein kollegiales und familiäres Umfeld zu schaffen. Nicht ohne Grund sagt er selbst von sich, dass sein erster Hut die eines Familienvaters von Zwillingen ist. Seine Familie genießt oberste Priorität und diese Philosophie lässt er sehr erfolgreich in die Unternehmenskultur mit einfließen. Wir sprechen über die Beratungsindustrie, über New Work in der Beratung, über Chancen der Digitalisierung, über die Gründungsgeschichte von Consulting for Drive, über das, was er bei der jungen Generation hinterlassen möchte und vieles mehr. Seine Mission als Geschäftsführer ist es, Consulting for Drive zu eines der besten Beratungshäuser der Automobilindustrie zu entwickeln. Und seine persönliche Mission ist es, dabei junge Kollegen und Kolleginnen zu entwickeln und auszubilden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen bei Fantastic Insights. Mein Name ist Thila Pham und das ist der Podcast über inspirierende Einsichten für dein persönliches und berufliches Wachstum.
Micha, herzlich willkommen zu Fantastic Insights. Die Zuhörenden und ich persönlich freue mich riesig, dass du heute da bist und vor allem mit uns deine Erfahrungen, deine Insights, dein Wissen teilst, deine Weisheiten teilst. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Thila. Na, ich hoffe mal, ich werde dem gerecht.
Ich bin mir da zu 100% sicher. Mit der ersten Frage starten wir nämlich mal. Und zwar, wenn du mal zurückblickst, ja, auf deine Karriere, aber auch so, vielleicht mal so in Kindes- und Jugendalter. Welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, das dich geprägt hat und wovon du aber heute noch profitierst? Gibt es da so Momente, die da sehr einprägsam waren?
Es gibt mehrere, aber einige, die mich beruflich auch geprägt haben, ist ein wesentliches, du kannst nichts alleine gewinnen, ja. Also ich war schon von Jugend an ein Teamspieler, jetzt ob das sportlicher Art war oder auch bei anderen Dingen. Da war immer so, dass ich durchaus festgestellt habe, einerseits beherrsche ich nicht alles selbst am besten, ja, sondern brauche immer der einen anderen, der dann durchaus vielleicht auch noch eine zusätzliche, ob das jetzt im Sport war, ja, ein besserer Spieler war wie ich oder ein beiliegender Spieler. Und das habe ich ja relativ früh dann auch gelernt. Bei vielen anderen Dingen, dass es wesentlich ist, dass das Alleinige nicht das Zielstrebende, zumindest für mich nicht war. Ja, und dass ich gelernt habe, man muss immer in einem Team arbeiten und das Team selber, wenn das Spaß macht, dann wird es auch erfolgreich. Das habe ich relativ früh mitgenommen. Und so bin ich eigentlich auch von Anfang an dann durch die ersten Jahre durchgelaufen. Ja, sich selber durchaus einen Schwerpunkt zu suchen. Das war immer so ein Stück weit das, was mir mitgegeben wurde. Du musst schon selber gewisse Fähigkeiten haben und Kompetenzen haben und die durchaus auch ausprägen, aber aus der Ecke heraus natürlich auch sehr wohl mit anderen zusammenarbeiten und kommunizieren zu können. Von daher war ich noch nie ein Einzelgänger, ja, und war immer ein Teamplayer und das hat sich eigentlich durchgezogen bis heute,
ja. Es gibt ja so ein schönes Zitat, das kennst du bestimmt. If you wanna go fast, go alone. Or if you wanna go far, also weit gehen, go together. Und ich glaube, ja, das ist eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Ne?
Ja, durchaus. Ja.
Das heißt aber, wenn du immer ein Teamplayer warst, gab es auch nie so eine Situation, in der du jetzt gemerkt hast, oh, komme jetzt an meine Grenzen, weil ich immer nur alleine meine Ziele verfolgen will. Und ich vermute mal, das nimmst du auch als Philosophie mit in Consulting for Drive, also in deine Beratung mit rein, oder? Und lebst es vor.
Naja, man kommt schon durchaus an seine eigenen Grenzen. Das heißt ja nicht so, dass du jede Tätigkeit und alles, was du tust, gemeinsam arbeitest, sondern du hast natürlich schon den Schwerpunkte oder auch mal Aufgaben, wo du schon alleine durch musst und dich dem auch alleine stellen musst. Von daher kommt man schon an seine Grenzen und auch an Erfahrungsgrenzen, ja, wo du mal sagst, was hätte man jetzt besser gemacht? Und da ist auch wichtig, dass du von Anfang an vielleicht einen guten Mentor hast, der einen mitnimmt. Aber wenn es dann durchaus an die komplexeren Aufgaben geht, da ist halt das Teaming dann gefragt. Aber einzeln bin ich schon mal an die eine oder andere Grenze gestoßen, natürlich, klar, wie sicherlich die meisten, ja.
Magst du uns da ein bisschen Einblicke geben, wie das aussah?
Naja, eine wesentliche, die ich relativ früh im Berufsleben mal bei meinem amerikanischen Arbeitgeber gelernt habe, ist, dass man dann doch, wenn man glaubt, man ist gut vorbereitet, das noch lange nicht heißt, dass es der Fall so ist. Ja, da gab es schon auch Beispiele, wo ich in der Euphorie Dinge, damals ging es auch um eine Strategie in der Weiterentwicklung von einem Bereich, gedacht habe, ist alles klar, haben wir geklärt intern bei uns in Deutschland und jetzt gehen wir mal auf die europäische Ebene und die werden das schon durchboxen. Und das hätte damals fast meine Karriere ruiniert. weil es gibt ja diesen schönen Spruch, stimm die Happe, bevor du die Happe stimmst. Und in der Runde war ich abgestimmt mit 2 von 10 Teilnehmern, die darauf entschieden haben. Und die anderen 8 kamen leider nicht aus Deutschland. Und da wurde diese Erfahrung, habe aber nicht nur ich gemacht, sondern damals war mein Mentor, dass es halt andere gibt, die andere Gesichtspunkte haben und andere Dinge anders bewerten aus ihren Blickwinkeln. Und das hat mich dann doch ein halbes Jahr gekostet, diese Meinungen wieder einzufangen und am Ende des Tages dann doch den Weg gehen zu können. Aber das war schon eine echte Lehre anfangs, die mich auch erstmal, ich sag mal, auch schockiert hat. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich durchaus auch viel gelernt habe aus dem Punkt. Und natürlich gehört zum guten Arbeiten und gemeinsamen Arbeiten natürlich auch ein hohes Vertrauen dazu. Ja. Das habe ich auch von Anfang an gelernt. Du musst dem anderen auch vertrauen, dass er selber was leisten kann und auch mitarbeitet. Wenn du das in Frage stellst, dann bist du wieder, naja, komm, ich mach's alleine. Ja. Und dann kommst du wieder in diesen Stressfaktor und oder vielleicht in dein Eigenbild, ohne dass du ein Fremdbild hast, der auch deine Leistung mal bewertet oder dein Ergebnis bewertet. Ja, und dann ist das auch nicht hilfreich. Und auch das war mal so ein Punkt, den es gab, ja, wo man gedacht hat, na, ich mach's doch alleine, weil es ist zu umfangreich, jemanden mit ins Boot zu nehmen. Aber das habe ich auch in jungen Jahren erfahren, das ist nicht zwingend zielführend. Ja.
Und was du ansprichst, Micha, ist ja etwas, was ganz viele Menschen, auch so A-Player, also wirklich Leistungsträger, Leistungsträgerinnen umtreibt. Ne? Weil du bist nun mal kompetent, ne? Du weißt auch, was du kannst. Und oftmals hat man ja auch so eine innere Geschwindigkeit, den man an den Tag legen möchte. Ne? Also schnell gute Ergebnisse zu leisten. Und die Schattenseite an Schnelligkeit bedeutet, ja, vielleicht sind nicht alle mit an Bord geholt worden auf dem Weg dahin, weißt du? Und das, glaube ich, mal zu lernen und auch mal diese Sensibilität aufzubauen, nach links und rechts zu schauen und zu gucken, wer ist wirklich entscheidend und welche Ansichten müssen unbedingt noch berücksichtigt werden, das ist, glaube ich, eine richtig gute Lektion, die viele Leute mitnehmen können.
Ja, absolut. Ich würde es immer jemandem mitgeben, ja, diesen nicht nur den eigenen Blickwinkel zu sehen, sondern wenn du vor allem in wichtige Aufgaben und Abstimmungen gehen möchtest und andere überzeugen möchtest, dann musst du denen ihre Perspektive kennen. Und wenn du die nicht kennst und nicht dir die Mühe gemacht hast, dir die Perspektive einzuholen, dann kannst du natürlich durchaus auch überrascht werden.
Ja.
Ja, und die Meinung, die du sagst, den Spruch, den du sagtest, wenn du schnell gehen möchtest, geh alleine. Na, das ist so dieser alte schwäbische Spruch, ja.
Ist es ein schwäbischer Spruch?
Ja?
Ah ja, okay.
So, bevor du es einem anderen erklärst, weil du ja weißt, es kostet Kraft.
Mhm.
Und wenn du jemand anders erklären möchtest, was du vorhast, dann kann durchaus auch sein, dass das vielleicht im ersten Moment nicht der schnellste Weg ist. Ob das jetzt um Unterlagen zu erstellen geht oder welche Aussagen oder sonst was aufzubauen. Der Punkt ist allerdings dabei, wenn du das kann man ein oder zweimal machen, wenn du aber dann 2, 3, 4 Dinge parallel hast, dann fällt dir irgendwann die Kraft selber, all diese Dinge abzuarbeiten. Und dann brauchst du jemanden, der mit dir geht. Also von daher ist für mich einmal ganz wichtig, wenn man weiß, dass solche Situationen kommen, in einer Management-Situation weißt du das, dass solche Situationen kommen, wo du jemand anderes brauchst oder andere brauchst, die mit dir an den Lösungen arbeiten, weil du es alleine nicht mehr kannst. Dir fällt auch die Zeit dazu. Und dann ist es wichtig, dass du dir jemand aufbaust oder ein Team aufbaust, das dich versteht, mit dem du dann relativ einfach kommunizieren kannst und relativ schnell kommunizieren kannst und die wissen, wie du denkst und wissen, was sie zu tun haben. Ja, und gibt ja die vielen Referenten, Assistenten etc. auf Management-Ebene, die tun ja nichts anderes, wie den ganzen Tag mit seinem Chef den kennenzulernen, um ihm natürlich genau diese Arbeit abzunehmen. Und wenn du das in dem Team auslagern kannst, ja, von 2 in 3 vielleicht, dann glaube ich, bist du gar nicht mehr langsamer. Ja, dann bist du genauso schnell wie vorher. Du bist nur an vielen Punkten vielleicht parallel unterwegs. Oder du hast einfach auch nur einen anderen Blickwinkel, die dir helfen, mal ihre Meinung reinzubringen oder ihr Verständnis reinzubringen, was meines Erachtens enorm hilfreich ist. Ja, also ich würde die Ausrede nicht gelten lassen, wenn er sagt, ich mach's lieber alleine, wenn ich schneller sage, ja, das mag bei einer einmaligen Situation gelten, die nie wieder vorkommt, aber wenn es eine Management-Situation ist, dann ist es für mich keine Arbeitsweise.
Und da zeigen ja auch die ganzen Studien, dass die Arbeitsqualität, also die Ergebnisse ja auch besser sind, ne, wenn mehr Menschen, mehr Gedanken, mehr einfach verschiedene Mindsets reinfließen, ne. Absolut. Das ist ja ganz, ganz, absolut, ganz klar an der Stelle. Und ich nehme es vor allem als Lektion mit, Micha, Teamorientierung, aber vor allem auch dieses, sich menschlich auf Termine und Dinge vorzubereiten. Nicht nur fachlich, ne, nicht nur Ziel, nicht nur, was will ich einbringen, sondern vor allem, wer sind die anderen, was beschäftigt sie, wie kann man sie auch abholen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, gerade auch im People-Business, in der Beratung.
Ja, du weißt ja, es spielt nicht nur Fakten eine Rolle, sondern oft auch Politik. Ja? Und oder die politische Situation, die dann durchaus mit menschlichen Situationen zu tun haben, Entscheidungen verändern etwas bei jemandem anderen vielleicht oder was auch immer. Ja, aber es ist nicht nur eine reine Fakten- und Datenlage, die da immer zugrunde liegt, ja.
Wenn wir alle so wunderbar rational werden, wie so Algorithmen und Roboter, weißt du, könnten wir das alles im Nu und in Schnelligkeit abarbeiten, sage ich mal. Aber das ist ja das Schöne, ne, am People-Business.
Das Schöne, Menschen, dass die KI
Menschen
nicht
sind
so weit
dabei.
Ist,
ja? Genau. Teilweise unberechenbares Verhalten ist dabei und das darfst du dann einmal mitmanagen und mitbehandeln, sage ich mal. Schön.
Absolut. Es gehören auch Emotionen manchmal dazu, ja, für die eine oder andere Diskussionsrunde oder Entscheidungsrunde ist es natürlich auch mal, dadurch siehst du ja auch, ob, wie die Motivation und das Feuer bei dem einen oder anderen ist, ja, dass man vielleicht aus einer Faktenlage heraus gar nicht erkennt oder die Notsituation oder die Freude oder was immer. Da gehören ja auch Emotionen dazu und das ist etwas, was auch im Alltag und auch im beruflichen Alltag bis zu einer gewissen Grenze durchaus meines Erachtens auch absolut sinnvoll ist. Ja.
Micha, wie hat sich denn das Thema Emotionalität, das war auch eine Frage, die ich wirklich vorbereitet habe, sich in der Beratung verändert? Weißt du, weil wenn ich mal so an Beratung vor 10, 20 Jahren denke, relativ zurückhaltend, oder? Oder unemotional. Oder das Gegenteil, sehr cholerisch. Also teilweise viele Emotionen auf Kundenseite, die dann abgefangen werden müssen. Wie hat sich das Thema Emotionalität und auch vielleicht Akzeptanz, ne, und auch das Vorleben von Emotionalität, weil wir Menschen sind halt emotionale Wesen, verändert in der Beratung?
Also du hast so ein paar Profile angesprochen, die es natürlich nach wie vor gibt, ja. Sowohl bei den Beratern wie aber auch bei unseren Kunden. Also dieser Choleriker, den haben wir immer noch. Mhm. Der ist nicht ausgestorben auf beiden Seiten. Ja, das hat aber, man weiß oftmals die Gründe, warum jemand in so eine Situation kommt, ja, dass er dann vielleicht selber unter Stress liegt und selber nicht mehr Herr der Lage ist oder viel zu viel sich aufgebürdet hat. Die Situationen gibt's aber nach wie vor. Aber was schon lange Zeit mal der Punkt war, zumindest erkennen wir das als Boutique-Beratung, aus der Vergangenheit war es so, der Berater, derjenige, da hieß es immer so schön, jetzt kommt ein Berater, das ist schön, der kann mir zusammenfassen, was ich weiß, der nimmt mir die Uhr und sagt mir, wie viel Uhr es ist und der schreibt auf eine PowerPoint. Mhm. Und so war eigentlich auch die Einstellung beim einen oder anderen der Beratungsaufgaben, kenne ich nicht nur aus teilweise eigener Erfahrung früher, sondern auch aus der von vielen Geschäftsfreunden, die auch in der Beratung sind. Das verändert sich in dem Moment, wenn du sagst, ich gehe mehr in die inhaltliche Tiefe als Berater. Und es ist, man muss durchaus auch berechtigterweise sagen, wenn du nur mit einem Set von Vorgehensweisen kommst, wie du vielleicht eine Moderation besser machst oder wie du vielleicht auch mal irgendwelche Ergebnisse besser zusammenfasst, dann bleibt es auf diesem Niveau. Ja, weil dann ist es schon auch berechtigt, weil du nimmst ja die Ergebnisse, die der Kunde erarbeitet hat für sich inhaltlich und bringst ein Format, eine Entscheidungsvorlage oder moderierst sie vielleicht noch aus einer entsprechenden Runde heraus. Aber du bist keiner, der selber Impulse einbringt. Und dann ist es auch durchaus gerechtfertigt. Und deshalb haben wir ja auch bei uns in der Beratung vor vielen Jahren gegründet, mit einem Ziel, als Boutique-Beratung einen absoluten Schwerpunkt zu haben. Wir wollen absolut fachlich auf Augenhöhe mit dem Kunden reden können. Und fachlich bedeutet, dass du eins zu eins verstehst, was der im alltäglichen Leben macht. Und dann ist es auf dieser Welt der Beratung, verändert sich das schon. Also dann bist du jemand, der Ratschläge gibt. Und das können natürlich andere Beratungen auch. Aber das ist für mich der Mehrwert und das hat sich geändert. Und dass man aus diesem Generalistentum rauskommt in einen wirklichen inhaltlichen Berater, der dann auch nicht Ratschläge gibt, ja, weil Ratschlag hat einmal gleich was mit Schlag zu tun, sondern der aus der Sicht heraus den Kunden gegenüber auch inhaltlich bewerten kann, was er tut und dort auch dann entsprechend auch Lösungen und Vorschläge machen kann, die Hand und Fuß haben. Und das ist eine gewisse Unterscheidung und die hat sich in den letzten Jahren schon durchgezogen. Da hast du eine andere Akzeptanz auf Kundenebene.
Ja, das heißt, der Paradigmenwechsel, den du ansprichst, ist weg von diesem Rollenbild. Ich komme als Berater rein, mit Krawatte am besten, ne, mit Erste-Klasse-Flug angeflogen, weiß es eh besser und strukturiere dir einfach nur das Wissen, das du schon ohnehin hast. Also bringe es in eine Form, was eh schon da ist, hin zu, ich bin knietief mit dir drin, auch an der Front. Ich weiß, was dich beschäftigt und ich kann dir auch beratend zur Verfügung stellen und dir Impulse geben, um dir bei deinen Problemen zu helfen. Also das ist ja absolut, auch so vom Bild her, ne, so von oben auf so Augenhöhe und dann auch so wirklich partnerschaftlich. Das finde ich eine sehr, absolut, sehr schöne Entwicklung. Sonst wäre vermutlich die Beratung auch schon ausgestorben, weil ich habe mich auch damals schon gefragt, wie funktioniert das, weißt du, so überteuerte strategische Berater reinzuholen, die nichts tun, als aus Wissen halt zu strukturieren.
Ja, das brauchst du heute auch nicht mehr. Dann gibt's andere Werkzeuge, die können das wahrscheinlich ganz genauso. Aber und die Emotionen, die du hast, die gibt's immer noch, klar. Es gibt Freude, es gibt Tränen, es gibt lange Nächte. Das kennst du, da hat sich nicht zwingend was daran geändert. Das ist auch dieses Leben des Beraters natürlich durchaus auch, dass er aufgrund dessen und des Verständnisses der Kunden ist da schon auch berechtigt zu sagen, naja, für diese ein oder anderen Tagessätze erwarte ich schon, dass vielleicht die Leistung dann morgen oder übermorgen verfügbar ist und nicht erst in 3 Wochen. Also von daher, diese teilweise Stresssituationen in den Aufgaben hat man natürlich nach wie vor nicht mehr in Gänge, und dadurch ergibt es auch die Emotionen. Ja, da freut man sich, wenn das Ergebnis toll war, da kriegst du ein Feedback und es kommt manchmal der Stress hoch, den man aber dann halt managen muss. Ja, das ist durchaus auch so. Aber daher macht es auch Spaß. Ja, es ist also nichts Alltägliches. Ja.
Auf jeden Fall ein abwechslungsreicher Beruf. Und du, Micha, ihr seid ja als Boutique-Beratung und ihr wachst ja kontinuierlich. Ne? Ihr wächst kontinuierlich. Und die Berater, gerade wenn ihr gute, ist ja sehr, sehr wichtig, dass sie kompetent sind. Also man spricht ja auch von diesen A-Playern, ne? Also Leute, die wirklich intrinsisch motiviert sind, richtig dabei sind, mit Drive dabei sind. Das ist ja auch euer Klientel, das ihr anziehen möchtet für die Beratung. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wie erlebst du das jetzt auch im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren? Wie hat es sich verändert, Talente zu rekrutieren? Und worauf kommt es heute auch bei Talenten an? Und worauf setzt ihr auch hier, um die richtigen, guten Talente an Bord zu bekommen?
Also du hast davon gesprochen, dass man diese A-Player sucht. Du kennst ja meine Einstellung, ja, als Trainer muss ich nicht der beste Fußballer selber gewesen zu sein. Aber ich versuche schon, was davon zu verstehen und versuche natürlich gute Fußballer an Bord zu nehmen oder Fußballerinnen, ja, um mal in diesem Beispiel zu bleiben. Und die Veränderung, die man vor zurückblickend 15 Jahren hatte, da war es tatsächlich so, dass sich wirklich viele Generalisten beworben haben. Mhm. Ja, als Beratung. Das war so ein Durchlauferhitzer, ja, geh mal in eine Beratung 2, 3 Jahre, ja, und dann zack, hast du viel gelernt, du hast viele Werkzeuge gelernt, viele Projekte kennengelernt und dann zack, bist du weg und bist in irgendeiner Firma und versuchst da deine Karriere zu machen. Und daher war auch dieses Beratungsgeschäft teilweise auch ein bisschen im Verruch, ja, weil es wirklich auch so ein Durchlauferhitzer war. Mhm. Und in der damaligen, wenn ich zurückdenke, in der Zeit haben wir wirklich viele gehabt, die mehr oder weniger ja als Generalist bei uns angekommen sind. Das hat sich durchaus schlagartig verändert. Und vor allem auch gerade in unserem Spektrum, weil wir uns natürlich sehr stark auf die Automobilindustrie spezialisieren und da wiederum auf sehr viele technische Fragestellungen. Und da haben wir schon einen klaren Fokus, wenn wir wollen. Ja, also wenn wir erwarten und was derjenige oder diejenige können muss. Und unabhängig von der Affinität zu der Branche gehört natürlich auch dazu, dass sie eine sehr, sehr gute Ausbildung haben. Und die kann unterschiedlich erreicht werden. Und da muss es jetzt nicht immer ein Ingenieur sein oder eine Ingenieurin. Das kann auch eine Physikerin sein oder eine Mathematikerin oder auch oder jemand, der BWL studiert hat oder auch mal ein Jura. Spielt gar keine Rolle. Aber der wichtige Punkt ist, wir haben schon die Erwartungshaltung, dass es eine sehr, sehr gute Ausbildung ist. Weil der Horizont dessen, was sich dann daraus ergibt und die Ausbildung geht immer einher mit, dass du Praktika gemacht hast, dass du die Kunden schon kennengelernt hast und daraus auch Erfahrungen mit dir bringst. So, und wie suchen wir die? Naja, wesentlich über unsere Social-Media-Kanäle. Ja,
das hat ja halt sehr auch aktiv.
Der Drive, ja, der sich die letzten 15 Jahre dramatisch verändert hat. Also auf eine Stellenausschreibung in Indeed oder so bewirbt sich bei uns keiner derjenigen, die wir suchen. Und du spürst es auch natürlich auf unserer Internetseite. Ja, natürlich, das ist immer wieder mal, will sich einer vergewissern, aber der erste Kontakt ist natürlich über LinkedIn oder ja, über die, oder ja, das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und da suchen wir eigentlich die Berater und dann natürlich, klar, was für jeden trifft, was für uns natürlich auch gilt, über unsere Netzwerke. Und das freut uns, muss ich ganz speziell sagen, 30% der Mannschaft, die wir jährlich einstellen, kommt über Empfehlungen, über persönliche Empfehlungen. Und das ist eigentlich auch der erfolgreichste Kanal, muss man ganz offen ehrlich gestehen, weil diejenigen, die da kommen, die sind alle schon von der oder demjenigen, der es empfohlen hat, natürlich vorgebrieft auf der einen Seite, aber du empfiehlst auch nur denjenigen, wo du glaubst, dass der auch am Ende des Tages dazu passt.
Aufgewärmte Kandidaten, ne? So,
absolut,
die dann kommen. Ja, sehr gut.
Absolut, absolut. Also von daher, das funktioniert ganz gut. Und auch mit unseren Ehemaligen, die uns auch verlassen haben, auch da ist noch ein guter Kanal da. Also auch das funktioniert. Das sind so da spürst du, dass die Firma selbst nichts falsch macht, ja. Weil ansonsten hättest du diesen Kanal für die Bewerber nicht, ja. Und sagst, also, es zeigt dann schon, dass der eine oder andere gern hier gearbeitet hat oder noch gern hier arbeitet. Also, das ist der wesentliche Kanal und das LinkedIn, klar, Social Media, ohne Zweifel. Das ist halt auch gang und gäbe heutzutage.
Micha, ich stehe ja gerade auch inmitten dieses Prozesses, mein Team aufzubauen. Und kannst du mir mal ein paar Tipps geben, von jahrelanger Erfahrung, worauf achtest du? Na klar, kann man jetzt den CV anschauen, ne, wie viel fachlich Erfahrung und praktische Erfahrung mitbringst. Aber wenn du in so einem Gespräch, und ich weiß ja, dass du dir die Mühe machst, auch mit einzelnen Kandidaten zu sprechen, ne, worauf achtest du da zwischenmenschlich? Weißt du, was muss diese Persönlichkeit auch mitbringen, dass du sagst, boah, der passt hier richtig gut rein und das ist so ein Erfolgsfaktor, den ich dann auch erkenne?
Ja, also wir schauen uns den CV natürlich an, ja, aber und auch die Noten. Also es ist aber so, dass wir, da wir selber nicht Einzelschüler in Summe alle waren, ja, nicht davon ausgehen, dass der Bewerber das was sein muss. Also er muss auch kein Summa Cum Laude in irgendeiner Promotion abgelegt haben, nur das ist, es sollte auch keine Vierer sein oder Fünfer, ja, aber das weißt schon, man schaut schon drauf, aber okay, der macht einen Eindruck, schauen geklappt zu haben. Das ist mal das Wichtige. Und dann stellen wir uns die Frage, wenn jemand so in einem Gespräch sich gibt und relativ schnell ist das Bauchgefühl von jedem Einzelnen. Also das könnte ich dir jetzt gar nicht so richtig beschreiben aus dem Persönlichkeitsprofil, weil du unterschiedliche Profile hast, aber es kommt zu dieser empathischen Moment, wo du sagst, boah, mit derjenigen oder demjenigen könnte ich mir vorstellen, Projekte zu machen. Mhm. Und das ergibt sich so aus dem Gespräch heraus. Du spürst, hat derjenige oder hat der Feuer, hat diejenige weckt die Interesse, stelle die richtigen Fragen, hat sich die mit dem Beratungsjob auseinandergesetzt, hat sich die inhaltlich auseinandergesetzt, bringt die Inhalte mit, die wir noch gar nicht kennen, also diese fachliche Erweiterung, wo du dann relativ schnell spürst, wie kommuniziert sie, wie arbeitet sie in der Vergangenheit, das kann man fragen. Und dann stellst du fest, okay, wenn ich ein Projekt hätte, die würde ich mitnehmen. Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, am Ende von unseren, wir machen ja zwei Gespräche, ja, und die andere Gruppe, die es macht, die muss sich die Frage auch stellen. Wenn du die Frage nicht stellen kannst, mit dem würde ich ein Projekt machen oder mit derjenigen, ist die raus. Und das kannst du, wir machen das gar nicht, wie gesagt, natürlich Ausbildung und alles erwarten wir, die Gespräche, vielleicht machen wir eine Aufgabe, ja, aber es ist kein hartes Assessment, aber es bleibt der Punkt, überzeugt uns der oder diejenige, dass sie mit uns arbeiten kann oder haben wir das Gefühl, wir können mit der? Und das ist ein Bauchgefühl.
Und seid ihr euch da in der Regel auf Führungsebene noch einig oder gibt es manchmal auch Reibung, dass ihr dann so sagt, boah, kann ich total sehen und der andere sagt, nee, kann ich gar nicht sehen, was siehst du denn da?
Also das ist ganz spannend, wir machen das ja auch schon, die Übungen auch schon seit vielen Jahren und ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal unterschiedliche Meinungen gehabt. Weil wenn das jemand auch erlebt, ja, und wir nehmen ja die Führungsleute, sind ja auch reingewachsen teilweise. Und die erleben das auch. Und das erwarten wir ja, deshalb haben wir die Leute auch bei uns hochgezogen oder auch entwickelt. Die wissen ja alle, wie wir denken. Und die haben genau den gleichen Ansatz. Hey, wir sind ein Team und der muss ins Team passen. Und wenn der da nicht reinpasst, wenn ich das Gefühl habe, oh, den müsste zum Jagen tragen, ja, da passiert nichts. Ich weiß nicht, ist das eher dann, erleichtert der mir es oder erleichtert er es dem Team nicht? Und das bekommst du teilweise mit. Ja, hat er ja Barrieren im Kopf oder ist der viel zu kompliziert und stellt so komplizierte Fragen schon wieder, weil du schon weißt, oh, das wird schon wieder. Also der ist eher ein Pessimist wie ein Optimist. Raus. Und wir haben uns ganz ehrlich noch nicht, ich müsste lügen, aber wir kommen zwar immer relativ klar. Vielleicht hat der eine gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, und der andere gesagt, ja, du hast recht, ich reflektiere nochmal. Ja, passt. Ja, also, ja. Aber es gab nie ein kontroverses Gespräch. Nee.
Ja, das sind aber richtig interessante Punkte, die du nennst. Weil einerseits ist ja auch so die innere Haltung. Ne? Bist du irgendwie jemand, der Chancen sieht, also ein Growth-Mindset hat? Oder die eher so ein bisschen skeptischer, pessimistischer, kritischer, weißt du? Eher so jemand, der die Risiken sieht und sich auch darauf auch versteift, weißt du? Und dann auch ein wichtiger Punkt, bist du in der Lage, mit ganz viel Drive, auch mit intrinsischer Motivation und Eigeninteresse dich einzubringen und vielleicht auch sogar Menschen zu überraschen, indem du einfach deine Sicht mit einbringst, Fragen stellst oder Dinge mit einbringst, die vorher gar nicht so abgesprochen waren. Also da ist ja auch so ein bisschen, ne, die Persönlichkeit und das Interesse mit reinzubringen.
Absolut. Und ich meine, das wissen wir alle, die Arbeit besteht nicht nur aus irgendwelchen harten Fakten durch die Gegend zu drehen, sondern das wäre viel zu langweilig. Sondern es geht ja halt einfach um die Menschen. Und vor allem, wenn du dann täglich mit ihnen zusammenarbeiten willst, dann brauchst du schon auch ein Gefühl, dass das funktioniert. Und das hat auch in der Pandemie und auch unter dem Aspekt der heutigen Zeit noch mit hier diesen digitalen Medien und Teams funktioniert. Und die ein, zwei Male, wo wir auch so ein bisschen gesagt haben, da geben wir eher das Risiko, ja, die haben sich vielleicht auch nicht bewahrheitet im Nachgang, aber dann muss man halt auch konsequent sein. Aber die Situation, wie gesagt, hat eigentlich recht ganz funktioniert recht gut, ja, und ist die wesentliche Frage bei uns. Ja.
Du hast eben auch gesagt, Micha, dass früher die Beratung ja so ein Durchlauferhitzer war, ne? Also allenfalls ein Sprungbrett für die Karriere, 2 Jahre und danach bist du weg und machst dir irgendwie ein easy life, sag ich mal. Und wir wissen ja auch, du sagst ja auch, als erste Rolle bist du nicht irgendwie Geschäftsführer, sondern Vater von Zwillingen. Und wie wichtig dir auch Familie ist, ne? Das kommt ja auch als Wert mit Teamorientierung und dieses Kollektiv halt raus. Und wir wissen aber auch, also ich habe das ja selbst gemerkt, wie einsam das Beraterleben manchmal sein kann. Vor allem, wenn du irgendwie alleine auf dem Projekt hockst, irgendwo, weißt du, beim Kunden von Montag bis Donnerstag so, das kann schon richtig damit knabbern. Und wie siehst du das? Wie vereinbarst du als Geschäftsführer Familie und Arbeit? Und was möchtest du auch in die Organisation vorleben? Also was soll da als Wert transportiert werden?
Ja, ein guter Punkt, hätte ich vorher auch sagen können. Hat mich auch gelehrt natürlich meine Kinder und die Familie. Jeder kommt irgendwann in die Situation, für sich zu entscheiden, mit seinem Partner oder Partnerin, ob er eine Familie möchte. Ja, und wenn du den Weg gehst, dann solltest du natürlich konsequenterweise auch mit dem Beruf vereinbaren können. Ja, geht nicht immer in allen Berufen, ja, auch klar, aber die Berufe lassen das schon zu. Und ich habe es erlebt in den Zwillingen, da hast du natürlich den ganzen Stress und da brauchst du in dem Moment natürlich auch einen Partner, auf den du dich 100% verlassen kannst. Weil natürlich das Beraterleben, du kannst es ja nicht ausschalten und sagen, jetzt könnte man tun mit dem Sabbatical, aber in Summe über die vielen Jahre kannst du es nicht komplett ausblenden, wenn du in dem Beruf bleiben möchtest. Und dann brauchst du natürlich jemanden, der dir auf der anderen Seite den Rücken stärkt. Ja. Und das habe ich Gott sei Dank und das haben wir auch alle und da lege ich auch extrem viel Wert darauf. Also wir können alle bei uns im Management und bei vielen der Kollegen, die wir haben, sagen, dass so unsere Ehen alle gut haben, alle haben Kinder, ja, wir haben das alle geschafft. Und auch da gibt's für mich keine Ausrede, weil das ist machbar. Ja, also es funktioniert, man kann das machen. Es bedeutet natürlich durchaus auch Kraft, an sich darauf einzulassen und man muss natürlich sich auch gegenseitig vertrauen mit dem Partner, aber es funktioniert schon. Und auch Vertrauen haben in die Gesellschaft, in die Organisation rein, also in die Mitarbeiter und in die Teams. Also ich weiß sehr wohl, dass damals gewisse Situationen ich nicht konnte und ich dann froh war, dass das Team für mich Dinge übernommen hat. Und das gehört, machen wir heute andersrum genauso, ja, wenn andere in so Situationen kommen und die gehören einfach dazu. Und für mich ist es ein hoher Stellenwert, dass wir in der Beratung, trotz dass du viel unterwegs bist, viel reist, tun andere Berufe auch, andere Berufsbilder, aber in Beratung ist es schon sehr viel, dass du das natürlich trotzdem zulässt und vereinbarst mit der Familie zu Hause. Weil du hast vorher gesagt, das Beraterleben kann einen schon auch manchmal einsam machen, wenn du alleine unterwegs bist, reist oder ja vielleicht nur zu zweit bist, aber im Hotelzimmer alleine hockst, dann ist schon ganz wichtig, dass du eine Familie hast, auf die man sich einerseits wieder freut oder mit der man sich andere Unterhaltung hat. Und dir auch mal das Berufsleben, das du schnell vergisst, wenn du wieder zu Hause bist, ja, in der Umgebung. Und das hat mich gestärkt und ich sehe es, dass es viele andere auch stärken und wir werden als Firma das auch weiterhin stärken, weil das ist für mich ein großer Halt und ein großer Mehrwert, der für mich einfach wichtig ist.
An der Stelle liebe Grüße an deine Frau und vielen Dank, dass sie so jahrelang auch dir den Rücken freigehalten hat. Ne? Ja, das habe ich jetzt rausgehört, oder Micha?
Ja, natürlich, absolut. Ja, das gilt schon hier, definitiv. Da bin ich Gott froh.
Ja. Aber Micha, gibt es hier nicht auch mal wirklich ehrlich gesprochen, ja, gibt es hier nicht auch einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Weil ihr seid jetzt auch gerade auf der Partnerebene männlich, ne? Und ihr habt alle auch richtig viele Kinder. Also 2 ist ja die Untergrenze hier an der Stelle. Das ist ja auch, finde ich, auch bemerkenswert. Genau. Aber ich frage mich so als Frau, und ich bin ja auch nicht ganz unambitioniert, wie kann ich das machen, weißt du? Ohne, weil man ist so immer so, wie handhabt ihr das auch bei euch in der Beratung, wenn jetzt ihr eure Beraterinnen, eure Führungskräfte, ne, da habt ihr auch welche, die jetzt schwanger werden, Familie gründen wollen, wie kann man halt nach wie vor Karriere machen plus halt Familie gründen, ne, gerade wenn du auch in dieser Mutterrolle bist?
Ja, das ist durchaus, natürlich ist die Frau diejenige, die die Kinder bekommt, das ist in Gottes Namen so. Und ich muss dir ehrlicher sagen, es ist so etwas, was ich schon mir oft uns hinterfragen, warum haben wir nicht genügend in dieser Management-Ebene momentan mit dabei an Frauen? Es liegt aber nicht daran, wir haben, glaube ich, etwas über 30% Frauenanteil in der Firma. Das ist nach wie vor eigentlich fast mir zu wenig oder uns zu wenig. Und es passiert aber genau das, was du sagst, dass natürlich irgendwann, naja, kommt die Zeit dessen, wo die Frau sagt, das brauche ich mal 2 Jahre Auszeit. Ja, mit Kind, mit Geburt und allem drum und dran und Schwangerschaft und Geburt. Und dann, das ist absolut normal. Das gehört einfach schlichtweg dazu. Abgesehen davon machen das viele Männer mittlerweile auch, dass sie 1 Jahr oder so vernehmen, ja, was auch dazu gehört. Der Schritt ist danach, packst du wieder den Einstieg. Und damit muss sich natürlich jede Frau auseinandersetzen oder kommt noch ein zweites Kind, ja, mag auch sein. Aber dass man sich mit dem auseinandersetzt. Die Möglichkeiten bei unserer Beratung, die gibt's. Wir wissen sehr wohl, dass du natürlich anfangs vielleicht nur Teilzeit Möglichkeiten dann hochkommen, ja, dann wird man das auch entsprechend organisiert bekommen als Mannschaft, ja. Wir haben genügend Aufgaben, wo man jetzt nicht 5 Tage die Woche arbeiten muss. Man kann die Arbeit auch durchaus mal vielleicht auf 2, 3 verteilen. Das musst du natürlich auch wollen als Frau. Ja, da haben wir einige Beispiele. So, und dann geht's natürlich, irgendwann kommt der Schritt schon, okay, wenn du die Karriere weiterfahren möchtest. Ich meine, die Kinder sind vielleicht aus dem Gröbsten raus mit 3 Jahren, aber größere Kinder, größere Probleme. Die lassen nicht nach. Und es gehört natürlich auch alles organisiert. Das kann man alles organisieren. Ja, das funktioniert auch alles. Da bin ich auch nicht der Meinung wie der eine oder andere, dass es bei uns in Deutschland eine Katastrophe ist. Nein, es ist nicht. Man muss sich einfach nur darum bemühen. Dann geht es schon. Gibt es vielleicht andere Länder, wo es etwas leichter ist. Das ist, mag berechtigt sein. Aber das muss man sich, den Weg muss man gehen. Und wenn du den gehst, dann kriegst du auch die Frauen mit ins Berufsleben. Und dann ist das herzlichst willkommen, dass die Frau dann, gerade weil du richtig auch sagst, manchmal, die Frauen haben andere Blickwinkel, die uns auch unheimlich gut tun, auch in den Teams.
Was meinst du konkret? Was meinst du für den Blickwinkel?
Naja, zum Beispiel die Betrachtung von Persönlichkeiten, allein mal deshalb. Mhm. Ja. Also wie gehen sie auf den anderen gegenüber zu? Wie schätzen sie den ein? Da gibt es teilweise echt, nicht himmelweite Unterschiede, aber du merkst einfach, dass Frauen das anders einschätzen und allein aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur im anderen gegenüber vielleicht besser können. Oder aber auch inhaltlich die Deeskalation von Fragestellungen oder es kommt gar keine Eskalation erst auf. Ja, wo sich dann andere hochschaukeln und dann hast du noch irgendeinen Hysteriker dabei im Team, dann kann das relativ rasch eskalieren in gewissen kritischen Themen in den Projekten. Das kann eine Frau durchaus wesentlich besser, teilweise auch deeskalieren. Und von daher hat das schon einen extremen Mehrwert und es ist für mich in der ganzen Teamatmosphäre immer besser. Ja, das spürst du auch. Kennst du sicherlich auch. Aus der Ecke heraus ist es ein Mut für eine Frau zu sagen, hey, ich habe da Lust, die Beratungen weiterzutreiben, es macht mir Spaß, dann herzlich willkommen. Ja, also wir hoffen darauf, dass wir auch unsere jetzigen Kolleginnen, auch wenn sie einige davon sind gerade in der Schwangerschaft, dass die zurückkommen oder die, wo da sind, die wir zurückgenommen haben in der Teilzeit, sich weiterentwickeln. Da legt man sehr viel Wert darauf, klar.
Das fand ich wirklich bemerkenswert. Ich war ja auf einem Team-Event, einem CDW bei euch dabei und da habt ihr auch eine Kollegin in die Elternzeit oder in die Mutterschaftsschutz oder wie auch immer verabschiedet. Und das wurde ja so richtig im gesamten Team, aber auch von dir mit sehr viel Wertschätzung auch einfach kommuniziert, weißt du? Und das ist halt das, was den Unterschied macht, dass man halt nicht Frauen irgendwie so behandelt, als wären sie auf dem Abstellgleis, als wären sie jetzt so ein bisschen auch, weißt du, gehandicapt durch die Entscheidung, jetzt eine Familie gründen zu wollen. Versus dann auch, was du ansprichst, du hast ja damals auch, als du dann auf einmal zweifacher Vater warst, weißt du, einer von einem Moment, ja auch auf Verständnis des Teams, gerade in der Anfangsphase, wo man ja in dieser Transition ist, ne, gehofft, dass halt das Team auch mal hier so ein bisschen Flexibilität zeigt und auch so ein bisschen Verständnis zeigt. Ohne das geht es halt nicht, ne? Also wenn Nein. du halt mit demselben Anspruch und derselben Erwartungshaltung an Frau, aber auch an Mann gehst, dann wird das scheitern, dann werden immer Erwartungen enttäuscht. Ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen.
Absolut. Also und es ist natürlich in beiden kein Selbstläufer, ja. Sowohl von demjenigen oder denjenigen, die eine Familie gründen wollen, ja, und es wird dann auch kein Selbstläufer, dann auch in die Arbeitswelt zurückzukommen. Es wird auch von Arbeitgeber, es ist kein Selbstläufer, dann das zu schauen, wie bringen wir die wenigen wieder ins Projekt, in die Arbeit. Ja, aber hey, ich meine, was ist die Alternative? Ja, keine Kinder zu haben? Nein, darauf zu verzichten, die tollen Kolleginnen wieder zurückzuholen? Nein, ist auch keine Alternative. Also von daher muss man sich halt den Weg gehen und die Anstrengung, die bezahlt sich mehrfach, ja. Und es pendelt sich auch ein. Ja, das ist, wie du sagst, wenn das Team das weiß, es funktioniert, dann stellt man sich drauf ein und dann kann man sich drauf einstellen, man kann es berücksichtigen und dann funktioniert es auch, ja. Das gibt für mich keine Gründe, es nicht zu tun.
Top. Da habt ihr wirklich eine.
Und wenn du jemanden suchst, das hast du vorher noch gesagt, dann achte darauf, wirklich, könnte ich mit dem arbeiten? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und den machst du nicht aus dem Lebenslauf heraus. Kannst du das nicht rauslesen? Ja, man muss mit den Leuten hinhocken und dann aber auch, wenn das Bauchgefühl sagt, weg, keine Kompromisse eingehen.
Weil was das unser Verstand gerne macht, ist ein bisschen rationalisieren. Ah, aber er hat doch diese tolle Ausbildung, der wird das fachlich doch super reinpassen. Und dann überwindest du dich und auf einmal, das hatte ich nämlich, genau die Situation hatte ich. Und dann hatte ich ein Teammitglied an Bord. Ja, das ist irgendwie nach einem Quartal gescheitert. Ja, das hat mich auch viel gelernt.
Keine Kompromisse. Eher andersrum. Weil der Punkt ist ja immer, diese Fachlichkeit ist ganz spannend, die kannst du ja lernen, ja. Und so sehen wir, wenn du jetzt jemanden suchst, der natürlich von Grund auf läuft und die Erfahrung mitbringt, sich bringt und den man nicht anlernen kann, oder wenn man die Inhalte selber nicht kann, dann gehe ich davon aus, dass er diese Expertise mitbringt. Gut, dann muss es funktionieren. Aber jetzt gerade, wenn du so auch jüngere Leute suchst, dann, naja, ist es ja logisch, dass sie nicht endlos viel Erfahrung mit sich bringen. Das kann man lernen. Ja, das kann man auch jemand beibringen. Aber diese Persönlichkeitsstruktur, die du brauchst, um top zusammenzuarbeiten, das weißt du selber. Die Kraft, das versuchen zu verändern, ist so extrem, wo du sagst, nee, lieber nicht. Und das sind die Kompromisse. Dann, ich mag keinen in seiner Persönlichkeitsstruktur zu verändern. Hilft eh nicht, funktioniert eh nicht, ja, oder noch bedient oder eigentlich gar nicht. Und der Aufwand, den nehmen wir nicht. Ja.
Herrlich, danke für den Nachtrag, Micha.
Bitte.
Wir kommen jetzt zu dem nächsten Themenfeld. Und zwar, wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, Beratung, wie hat sich das verändert, ne? Wie gewinnt ihr Talente, was macht ihr auch, um irgendwie Frauen zu halten, da echt spannende Impulse ausgetauscht. Wie sieht es denn aus mit New Work und Digitalisierung, Micha? Das sind ja so die Schlagbegriffe, weißt du, des 21. Jahrhunderts. Was kannst du denn dazu sagen? Wie interpretiert ihr, wie lebt ihr New Work? Was bedeutet das für euch, ne? Und inwiefern unterstützen auch ja Digitalisierung und Technologie euch dabei, eure Arbeit auch besser zu machen, erfüllender, ja, also zu bereichern, zu gestalten?
Ja. Wir haben ja den Vorteil, dass wir seit Gründung des Unternehmens vor doch mittlerweile 17 Jahren von Anfang an im Arbeitsvertrag Homeoffice mit vorgesehen haben. Das Super. Heißt, wir haben uns von vornherein darauf eingestellt, dass unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen natürlich in den Büros arbeiten, aber hauptsächlich beim Kunden arbeiten, aber auch zu Hause arbeiten können und sollen. Und von daher ist diese Diskussion mit New Work für uns jetzt nicht wirklich was Neues, weil wir das eigentlich in der Vergangenheit auch so massiv gelebt haben. Und jetzt hast vielleicht die Büromöglichkeiten hast verändert, ja, dass du dort vielleicht jetzt mehr, gab es aber früher auch schon, mehr auf teilweise unterschiedliche hybride Bürokonzepte hast, ja. Das ist sicherlich ein Punkt, der auch zugetroffen hat, dass du sagst, du veränderst ein bisschen deine Bürosituation. Aber ansonsten ist dieses Arbeitsleben mit den Möglichkeiten, die es früher gab, die heute natürlich wesentlich besser sind wie früher, durchaus absolut organisierbar. Und wir haben die Meinung, dass die Arbeit oder bei uns sind es ja Projekte, dass das Projekt definiert, ob du im Büro arbeitest oder beim Kunden oder zu Hause. Mhm. Also das Projekt entscheidet es für sich selber, weil warum sollten wir oder ich sagen, ich möchte, dass ihr so und so viele Tage im Büro seid, ja, das ist die Grundvoraussetzung, naja, wie kein Mehrwert. Ich meine, wenn das Arbeit ist, wo es durchaus einmal sinnvoll ist, dass du viel Ruhe brauchst und mal selber mal einen Tag lang oder zwei Tage zu Hause Zeit investierst, dann ist das vielleicht die bessere Umgebung. Wenn das Projekt aber sich extrem abstimmen muss und viele interne Fragen erst klären muss und sich intern auch am besten durch Zusammensetzen miteinander kommuniziert, dann ist es die Situation, kommt ins Büro und arbeitet da oder natürlich klar fort beim Kunden. Aber das entscheidet eigentlich die Arbeitsaufgabe und da tun wir uns aus dem Management heraus nicht anmaßen zu sagen, so oder so ist es das Beste. Wir kommen allerdings vom Ergebnis bezogen auf das New York. Wir wollen dann nicht hören, es hat nicht geklappt, weil, ja? Weil wir nicht zusammengesessen sind. Weil, ja, genau. Wer hindert euch daran, ja?
Ja.
Also das ist dann die andere Seite der Medaille. Von daher ist das für uns, das New Work ist für uns eigentlich schon in Fleisch und Blut übergegangen seit vielen Jahren. Das Thema Digitalisierung, naja klar.
Kurzen Gedanken noch dazu, Micha, bevor du zur Digitalisierung gehst. Genau das hat ja auch die New Work-Expertin Svantje Almers in der letzten Podcast-Folge erzählt. Sie meint halt, die meisten Unternehmen verstehen das falsch. Sie denken, New Work ist, wir schreiben euch jetzt vor, Montag bis Mittwochs ist halt Office-Tag und Donnerstag bis Freitag ist Homeoffice-Tag. Und das geht aber komplett an den Ergebnissen, an der Problemstellung und auch am Bedarf vorbei. Und das entmündigt ja auch wieder hier die Menschen und es stärkt sie nicht. Das heißt, ihr sagt so, okay, das Projekt diktiert das vor, ihr müsst es für euch selbst rausfinden, aber das bedeutet auch, Vertrauen ist ja keine Einbahnstraße. Wir vertrauen euch, dass ihr in der Lage seid, das selbst zu gestalten. Aber das bedeutet auch, dass die Ergebnisse am Ende stimmen, ne, wenn ihr so viel Freiheit bekommt.
Absolut. Absolut. Ich meine, es gibt natürlich Arbeitsberufe und nicht zu wenig, da ist die Heimarbeit einfach nicht möglich. Ja. Da stellt sich die Frage natürlich auch nicht. Und wenn du dann natürlich den Zwiespalt im Unternehmen hast, die Hälfte hast immer daheim und die andere muss kommen, dann ist es schon nicht ganz einfach, diese Situation zu managen. Und dann hast du natürlich Unruhe bei den einen, ja, die den ganzen jeden Tag kommen müssen und die anderen können daheim bleiben. Das stiftet dann ja nicht unbedingt Ruhe rein. Also deshalb klingt es immer auch so banal, aber ich glaube, in der Situation musst du schon genau überlegen, wie du da als Unternehmen tätig wirst. Aber die Argumentationskette finde ich teilweise nicht in Ordnung, wenn sie sagen, vor allem in vielen Büroarbeitsplätzen, dass du sagst, wir sind wesentlich produktiver, wenn wir von Montag bis Mittwoch hier sind und von Donnerstag bis Freitag weg sind. Also die Argumentationskette, der kann ich ganz schwer folgen, weil wie du richtig sagst, wenn die wesentlichen Punkte am Donnerstag stattfinden oder am Freitag, dann habe ich es nicht verstanden. Und wenn am Montag, Dienstag dann nichts stattfindet, dann können sie halt daheim bleiben. Also die Situation ist für mich dann nicht ganz schlüssig und gib den Mitarbeitern lieber die Chance zu sagen, es entscheidet ihr, wann ihr dort am besten zusammenkommt. Aber wie gesagt, ich komme vom Ergebnis. Kommt es mir ja nicht damit her und sagen, wir sind auf einmal langsamer geworden. Oder ich komme zum Ergebnis, ich habe meine Arbeit nicht getan, weil dann kommt ganz schnell der Rückschluss, warum nicht? Und diese Vertrauensvorschuss, den du jemandem gibst, zu sagen, zu Hause wird nicht gearbeitet, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil gibt es nicht. Und die Übeltäter findest du so oder so.
Du kannst also im Office nicht arbeiten und zu Hause nicht arbeiten, weißt du?
Holländer, die hocken da, die rauchen dann eine Packung, ja, oder gehen endlos viel Kaffee trinken oder kommen auch nicht voran, ja. Also die Situation kennen wir auch und die musst du halt identifizieren können. Und da liegt eigentlich für mich eher der Punkt darin, ja. Und das andere ist für mich eine, nur eine Ausrede, ja.
Okay. Digitalisierung.
Ja, ja. Ich meine, wir haben jetzt die Werkzeuge, wie wir miteinander reden, aber klar, die Digitalisierung hat natürlich viele Vorteile gebracht. Einerseits, dass wir, und das ist ein wesentlicher Punkt, deutlich weniger reisen müssen. Ja.
Ja.
Das muss man als Berater schon auch anerkennen. Das ist definitiv eine Situation. Die hat sich auch nach der Pandemie Gott sei Dank nicht mehr auf das Niveau gezogen wie vorher. Da war es relativ viel unproduktive Zeit. Da hilft uns natürlich die Digitalisierung schon auch in den ganzen Werkzeugen. Und klar, das ist, und dann nutzt man natürlich mittlerweile, das weißt du auch, ich meine, alles, was jetzt an KI-Möglichkeiten gibt, dir PowerPoints zu überprüfen, Qualitätskontrolle zu machen über Werkzeuge. Ich nenne es mal KI, ja, gab es früher auch schon, aber gibt es tolle, die mittlerweile PowerPoints lassen wir uns entwickeln selber, wir lassen uns Excel-Dinger selber entwickeln. Von KI, da gibt es einfache Pots, die das machen. Also das sind wir natürlich, nutzen wir auch, klar. Für uns, für unsere Kunden, absolut logisch, ja. Wenn du es nicht beschäftigst, bist du morgen raus.
Und gibt es da auch Kritik auf Kundenseite, Micha? Weil oftmals kann ja dann auch berechtigterweise kommen, hä, wenn ihr jetzt über eine KI diese PowerPoints zusammenschustert, ja, das können wir ja irgendwie auch, was bleibt denn dann noch übrig? Was ist denn dann der eigentliche Mehrwert, ne, der USP vom Berater-Dasein?
Ja, wenn du heute natürlich, wenn du in so einfache Fragestellung kommen würdest und sagst, naja, du hast irgendeinen Zulieferer und der möchte sich strategisch verändern und was muss er tun? Ja, da kannst du ChatGPT fragen.
Mhm.
Ja, und wenn das dann deine Arbeitsleistung ist, dass diese 10 Punkte, die du in 5 Minuten über ChatGPT als Ergebnis bekommst oder in 20 Sekunden und dann nach 3 Wochen sagst, das ist die Arbeitsleistung, dann hast du nichts gekonnt. Ja, also die Frage ist ja wirklich, dass du sagst, du musst viel mehr sich mit deinem Kunden auseinandersetzen und den verstehen, um dann zu verstehen, was ist denn für den wirklich praktikabel umsetzbar? Und wie tief oder wo ist wirklich die Ursachenfragestellung? Und das kriegst du über ChatGPT noch nicht hin, weil da musst du deine Kommunikation und Interaktion mit dem Kunden haben. Aber ansonsten haben wir jetzt keine Nachteile, wenn wir auf unsere Folien dort auch teilweise mal etwas schneller inhaltlich über die KI-Tools machen lassen, im Gegenteil.
Ist ja auch wirtschaftlicher für den Kunden, ne? Also dann verbringt ihr einfach mehr Zeit mit wertschöpfenderer Arbeit. Ja. Und auf der anderen Seite, ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast, Wissen ist halt kein Mehrwert mehr. Also in dem Sinne, Wissen ist halt auch kein Vorsprung. Wenn du Wissen und Informationen haben willst, ist ChatGPT so viel besser als wir Beraterinnen. Aber die Transferleistung, weil der Kunde, wenn es an Wissen scheitern würde, ich sage immer so schön, dann wären wir alle schon erleuchtet, weißt du? Aber wir sind nicht absolut erleuchtet. Das heißt, absolut, wir brauchen ja auch diese Transferstärke, um in Umsetzung zu gehen.
Und es nutzt uns natürlich bei vielen Recherchefragestellungen natürlich auch. Ja. Also das war ja früher, also du merkst halt, die ganzen Datenbanken und so, die sind ja mehr oder weniger, kam kein Geschäftsmodell mehr, weil du durchaus auch schon sehr ordentliche, aktuelle Informationen bekommst über irgendwelche Anbindungen. Und klar nutzen wir das. Ja. Aber die Transferleistung und die Umsetzungsfähigkeit auf den Kunden und sich auf den einzustellen, das ist nach wie vor das, was uns da nicht ersetzt wird. Ja, Gott sei Dank.
Und Micha, gerade ist ja die Automobilindustrie auch richtig im Umbruch. Wir sehen das in den Medien. Es ist auch wirklich, hier werden ja gerade auch die Daumenschrauben angezogen und ist sehr sicherlich für euch auch spürbar, weil das ja auch eure Zielgruppe, eure Kundenlandschaft ist. Wie gehst du damit um und wie siehst du das auch aus Geschäftsführersicht? Wie könnt ihr euch auch langfristig zukunftsfähig aufstellen? Was braucht es, um euch selbst auch vielleicht auch neu zu erfinden und anzupassen an diese Marktbedingungen?
Die Automobilbranche ist jetzt nicht nur einfach so eine marktrelevante Zyklus, der kommt nach 8-9 Jahren, hast du meistens so einen Schweinezyklus, der so ein Stück weit eine Sättigung am Markt hat und dadurch auch mal die Automobilindustrie durchaus mal 1-2 Jahre immer in eine in eine Bredouille bringt, das kennen wir aus der Vergangenheit. Es ist jetzt durchaus auch ein paar strukturelle Probleme, die wir mit uns bringen, ja. Und wie du richtig sagst, es führt schon dazu, dass die Spendierhosen bei unseren Kunden nicht mehr so sind wie früher. Man überlegt schon zweimal, für was man das Geld ausgibt. Und aus der Ecke heraus hast du natürlich die Notwendigkeit, einmal zu überlegen, wie passen wir unsere Leistungen, die wir heute erbringen, eigentlich an. Das heißt, wie erweitern wir das Portfolio kontinuierlich? Was gibt's für Dinge, die wir heute noch nicht besetzen können, die wir noch nicht beherrschen? Welche Fragestellungen und Themen und Wertschöpfungsthemen beim Kunden kommen hoch, wo wir uns vielleicht reinentwickeln können, ja, wo wir uns auch wieder neue Gedanken machen müssen, die wir heute noch nicht machen? Und klar, dem stellen wir uns natürlich nicht nur jährlich, aber jetzt in der jetzigen Situation natürlich auch vermehrt. Das gilt für uns genauso. Und darüber hinaus zu überlegen, wo kannst du das Wissen aus der Branche noch in andere Branchen, die vielleicht etwas, naja, verschont sind von dieser strukturellen Krise, mit einbringen. Und Automobil hat immer was mit Energie zu tun. Ja, und natürlich auch die Weiterentwicklung in der Software, die sich im Fahrzeug durchaus an dem vermehrt kundtut, ja, man spricht ja von diesem Software-Defined Vehicle. Die Situation hast du in anderen Branchen genauso. Und von daher gibt es da schon Möglichkeiten, wo wir natürlich suchen, unser Know-how in den anderen Branchen, wo wir einen Mehrwert einbringen können, da natürlich auch kundzutun, klar. Je mehr du als Produktberatung halt an diesen Themen steckst, die auch in unserer Branche, in der Automobilbranche grundprinzipiell wichtig sind für die Weiterentwicklung der Branche. Und das sind ihre Produkte und ihre Entwicklungsfähigkeit. Und wenn wir dort unterwegs sind, uns da weiterstellen und zu sagen, was kommen an Technologien und wie ist die Entwicklung, also die Entwicklung, wie schreitet die voran in den Unternehmen, wie können wir da schneller werden, besser werden, qualitativ besser werden und wie können wir auch die Produkte beeinflussen, und da bewegen wir uns heute. Und solange du dich daraus bewegst, hast du die Chance, auch weiterhin zu wachsen oder beziehungsweise auch die Krise überstehen zu können. Wenn du aus diesen reinen, ja, von der Wertschöpfung extrem wichtig für die Automobilbranche, die Produkte, wenn du dich davon noch Beratungsleistungen wegbewegt hast, dann kann es sein, du hast erstmal eine Flaute, ja, und da haben wir momentan toi, noch ein Portfolio, das passt, aber das müssen wir natürlich kontinuierlich weiterentwickeln, ohne Zweifel, ja, und unsere Kundschaft auch. Ja.
Also immer schön nah an der Wertschöpfung, das bedeutet ja auch wieder zu verstehen, was treibt den Kunden um, ne? Was ist denn seine Wertschöpfungskette und wo kann man sich da an den größten Problemstellungen und Stellschrauben reinklinken, ne, und dort unterstützen, weil das wird immer systemrelevant sein, es wird immer für den Kunden relevant sein, und ich stelle mir aber auch vor, Micha, dass es sehr schwierig für euch sein kann, weil ihr identifiziert euch ja auch mit der Automobilbranche, ne? Also viele Leute, die ja zu euch kommen, die sagen ja auch, ja, in meinem Blut fließt, ne, naja, irgendwie Benzin und Diesel so. Und jetzt soll ich zukünftig aber vielleicht so Projekte im Energiefeld oder in einer anderen Industrie machen, ne? Die Kunden, die halt ähnliche Herausforderungen haben. Was macht das mit euch als, ich sag mal so, als Unternehmensidentität? Und was glaubst du, ist hier wichtig, dass man auch da so in den Wandel und in diese Neuerfindung geht, dass das klappt?
Also eins ist ja, das ist eine gute Frage, die du hast, weil du hast vollkommen recht, wir als Boutique-Beratung hast du erstmal der Gedanke Automobil, also das Auto ist diese Affinität zum Fahrzeug als solches. Das wird mehr autonom, das wird mehr Software gesteuert, alles gut. Aber was natürlich auch in diesem erweiterten Umfeld wichtig wird, und das ist schon auch das, was wir auch von unserer Mannschaft kennen und auch von vielen neuen Bewerbern. Man setzt sich schon auseinander mit neuen Technologien in dem Umfeld, und natürlich daraus ist das Thema Energie auch in aller Munde. Man fragt sich schon, woher kommt die Energie, dass wir in 10 Jahren noch die gleiche Mobilität haben wie heute? Oder wie verändert sich die Mobilität oder die Energie? Und die Diskussion hatten wir auch schon bei unseren jüngsten Einstiegskandidaten, die sich die Gedanken machen, weil die das schon aus der Universität mitbringen oder aus anderen Erfahrungen mitbringen. Das heißt, das Thema Energie als solches im Rahmen der Mobilität zu betrachten, ist gar nicht mehr so weit weg. Ja, Infrastruktur zum Laden etc., also die ganzen Gedanken, die da kommen. Das heißt, man setzt sich mit dem schon auseinander. Was etwas Neues ist, ist eher der Punkt, in Branchen zu gehen, die natürlich nicht das reine Fahrzeug im Fokus haben. Das kann Agrar sein, das kann Marine-Anwendungen sein. All das, was sich da bewegt, das ist etwas, wo wir natürlich darauf achten müssen, dass du dort auch wieder diese, naja, wie sagt man so schön, diese Augenhöhe hast beim Kunden, um da mitreden zu können. Also ich glaube, in der Automobilbranche gibt es wenige Punkte, wo wir jetzt gerade in unseren Schwerpunkten nicht auf Augenhöhe sind. Wenn wir jetzt aber in die Agrarwirtschaft wechseln würde, ich meine, wir kennen uns in der Agrarwirtschaft selbst überhaupt nicht aus. Ja? Und da hilft dir dann auch nur bedingt etwas, wenn du weißt, wie so ein Fahrzeugmotor vielleicht funktioniert, ja, oder wie das Anzeigetafel funktioniert. Wenn du vom Grundgeschäft relativ wenig Ahnung hast, dann tust du unheimlich schwer. Also das ist die Herausforderung für uns, da auch Experten an Bord zu bekommen, die das auch verstehen, ja, und dann andere befruchten können. Es ist nicht ganz so einfach.
Das Ding ist, Micha, das Gute ist ja, wenn du Kandidaten oder einfach Mitarbeiter hast, Teammitglieder hast, die viel interessiert sind, dann ist, glaube ich, der Switch, weißt du, jetzt ob Energie oder Agrar jetzt auch nicht so groß, weil man arbeitet trotzdem mit Menschen auf Projektbasis zusammen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber was schwierig sein und hier zu dem Punkt, um auf Augenhöhe mit so einem Stallgeruch mitsprechen zu können, ja, weil das ist es ja. Kunden wollen ja sehen, gehört der Typ da zu mir, weißt du, wovon ich hier spreche. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, diesen Stallgeruch mitzubringen. Aber ich finde es manchmal gar nicht so verkehrt, auch mit so einer lernenden Haltung reinzugehen, zu sagen, hey, ich komme jetzt, ne, ich habe sehr viel Erfahrung aus dem und dem und dem Feld. Agrar ist jetzt vielleicht noch nicht da, wo ich jetzt 20 Jahre Erfahrung habe, aber ich bin bereit, dir zuzuhören und zu lernen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch da Kunden mal so offen sind und da gar nicht so sich so versperren.
Also ich glaube, mit den Kunden ist es durchaus so, ja. Unsere Wettbewerber gibt es halt leider, gibt es genügend, die da schon jahrelang Erfahrung haben und denen müssen wir uns eigentlich stellen, ja. Stimmt. Und von daher ist es dann schon so, Kunde sagt, na, jetzt habe ich zwei gleich vergleichbare Angebote, jetzt wen nehme ich denn? Ja, der andere ist schon erfahren, dann nehme ich lieber den. Also die Situation kommt schon und zwingend Voraussetzung ist, dass du lernbereit bist in der Mannschaft, aber du brauchst auch den einen oder anderen Experten, der da vielleicht so als Leuchtturm vorne wegläuft und die anderen dann mitnimmt, ja, und der beim Kunden dann auch entsprechend als Experte gibt, weil unsere Wettbewerber schlafen nicht, ja, und da gibt's ein paar andere, die haben natürlich die Idee auch schon und die sind da durchaus erfahrener und denen müssen wir uns fast eher stellen wie dem Kunden, ja, den man vielleicht am Ende des Tages sogar noch überzeugt bekommt.
Aber da wären wir ja auch wieder beim Punkt Fachlichkeit versus Menschlichkeit, also auch Beziehungsfähigkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, auch hier, die Spielregeln verändern sich ja nicht, sondern mag sein, dass du vielleicht ein paar Jahre weniger Erfahrung hast, ein paar Kundenreferenzen weniger hast als der Competitor, also als der Wettbewerber. Aber wenn du wirklich die Sprache des Kunden hast, ihn richtig gut anfassen kannst, er sich richtig gut von dir verstanden fühlt, ich kann mir vorstellen, dass du trotzdem richtig gut mitsprechen kannst.
Ja, klar, natürlich. Also es bleibt Gott sei Dank, und das ist immer das Schöne, es bleibt herausfordernd, und das fordert uns ja auch alle, dass man sich nicht irgendwie zurücklehnen kann, sondern dass man durchaus auch kontinuierlich in einer Beratung darüber nachdenken muss, wie ich mich verändere. Ja.
Sehr gut. Micha, damit wären wir zum Ende angekommen. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, unsere Arbeitswelt wird ja immer digitaler, technischer, schnelllebiger, haben wir besprochen, auch komplexer. Wenn du eine Möglichkeit hättest, um eine radikale Veränderung in Richtung mehr Menschlichkeit zu fördern, anstellen könntest, wie sähe das aus? Was würdest du tun?
Ja, worauf ich immer wieder mal zurückdenke, ich hatte mal eine gewisse Zeit Erfahrung in der Softwareindustrie. Und in der Softwareindustrie gab es immer schon vor 25 Jahren ein schönes Beispiel, wo du gesehen hast, wie sich so ein Pärchen, heißt dann nach wie vor Pair-Programming, hat man da mal gelebt, wie immer zwei Personen sich einer Aufgabe gestellt haben. Und der eine hat sich softwareseitig Gedanken gemacht, wie er es löst, der andere hat es gleich getestet, wie funktioniert das im Gesamtkontext. Und so ist dieses Team, das sich dann auch immer wieder jede Woche mal ausgetauscht hat, extrem zusammengewachsen einerseits von seinem Know-how und unheimlich schnell und effizient gewesen und hat voneinander extrem viel gelernt. Und du hast das ganze Digitalisierung alles angesprochen, aber was mir deshalb immer so wichtig ist, dass wir im Arbeitsleben nicht alleine unterwegs sind. Und da ist mein Wunsch und den Versuch ja umzusetzen, dass wir immer zumindest als Paar oder halt als größerem Team unterwegs sind. Und das wäre also der Punkt zu sich, macht's nicht alleine. Ja? Schaut, dass ihr das immer im Pärchen habt. Und Digitalisierungsinstrumente hin oder her, Wissensinstrumente hin oder her, am Ende des Lebens ist der Erfolg von der Arbeit, die wir haben und die meisten haben, der ist, wie arbeiten die Menschen miteinander und was lernen die voneinander. Und das wird auch zukünftig so sein, da bin ich fest überzeugt. Und deshalb ist mir das halt so wichtig, dass das Menschliche da nicht verloren geht. Und gerade das Zusammenarbeit. Und ich hätte den Wunsch, dass wir immer zu zweit auftreten. Ja, und so wie Yin-Yang. Und man hat auch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ja, und das ergibt sich toll. Und das immer im Austausch haben. Und das ist das, warum ich auch sage, Alleinkämpfer, Einzelkämpfer brauchen wir keine. Ja, die helfen uns nicht.
Großartig. Vielen, vielen Dank, Micha, für all deine Insights, für diese spannende Diskussion. Ich habe sehr viel mitnehmen können und ich bin mir ganz sicher, dass alle gebannt auf diese Folge hoffen und geiern werden. Auch deine Belegschaft, dass sie da reinhört und nochmal was für sich mitnehmen kann. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Tila, für die Möglichkeit. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Interesse an dem Beratungsberuf hat oder hoffentlich
weiterhin. Oder? Lust ist doch jetzt entstanden, vor allem auch Richtung Frauen. Da bewerbt euch sowieso mal in die Richtung.
Sowieso.
Super, danke,
Michael. Danke, wir hören uns, Tila.